Herzlich willkommen. Wir haben ja vor 3 Wochen miteinander über Jabez gesprochen. Jabez, diesen Mann, etwas genau betrachtet. Das heißt eigentlich nicht Jabez haben wir betrachtet, sondern sein Gebet. Denn über Jabez wissen wir sehr, sehr wenig. Wir begegnen ihm ja in einem Buch, das nicht so oft gelesen wird. Und wenn man dieses Buch liest, dann tendenziell viele diese Kapitel überspringen, weil da Geschlechtsregister sind und Geschlechtsregister, da sind Namen an Namen gereiht. Nur hier, wenn man dieses Kapitel überliest und überschlägt, weil man denkt, ich will jetzt endlich zur Geschichte kommen und mich nicht mit Namen beschäftigen, die mir eigentlich nichts sagen, dann überschlägt man eben auch diesen Jabez. Dann wird man ihm nicht begegnen. Und bei diesem Jabez steht doch eine sehr aufschlussreiche Bemerkung. Jabez war angesehener als seine Brüder. Also, wenn ihr das dann mal zu Hause nachlesen wollt, ich kann euch so sagen, wie das ungefähr geht. Aber die Söhne Helas waren Zeret, Sohar, Ednan und Koz. Koz aber zeugte Anub und Zobeba, die Geschlechter Aharels, des Sohnes Harums. Und Jabez war angesehen als seine Brüder, plötzlich. Also die anderen werden nur aufgereiht und aufgezählt, ein Name nach dem anderen, und plötzlich tritt eine Person aus dieser für uns gewissen Anonymität hervor. Und er wird etwas charakterisiert. Er war angesehen als seine Brüder, das heißt, er muss in seiner Zeit besonders aufgefallen sein. Und seine Mutter nannte ihn Jabez, weil sie im Zusammenhang mit seiner Geburt Kummer hatte oder Schmerzen, das kann man nicht so genau sagen, was dahinter steckt. Leider wird das nicht genau gesagt, was es war, ob das eine schwierige Geburt war, ob Jabez irgendwie sehr schwächlich war oder ob die politischen Umstände im Land sehr schwierig waren, das weiß man eigentlich nicht. Einfach, sie hatte Kummer im Zusammenhang mit diesem Jabez und deshalb hat sie ihn dann auch so genannt. Und nun wird uns auch noch ein kurzes und schlichtes Gebet geschildert, das dieser Jabez gebetet hat. Und dann heißt es, Gott ließ kommen, worum er bat. Vermutlich ist das der Grund, weshalb er so hervorgehoben wird, weil offenbar Gott ihn ganz besonders begleitete, besonders gesegnet hat. Und offenbar soll dieses schlichte Gebet, ein kurzes Gebet uns doch etwas sagen, deshalb wurde sie auch festgehalten. Und wer das nachlesen will, findet das in der ersten Buch Chronik, im Kapitel 4, Verse 9 und 10, und ich werde das jetzt mal noch lesen. Jabez war angesehener als seine Brüder, und seine Mutter nannte ihn Jabez, denn sie sprach, ich habe ihn mit Kummer geboren. Und Jabez rief den Gott Israels an und sprach, ach, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest und deine Hand mit mir wäre und schafftest, dass mich kein Übel bekümmere. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Ich habe schon letztes Mal gesagt, tendenziell, wenn wir im Neuen Testament darüber, wenn ich darüber sprechen müsste, dass wenn, um was wir Gott bitten, das eintreffen wird, dann müsste ich 80% der Predigt verwenden, was wir mit den Dingen machen, wo wir den Eindruck haben, dass sie nicht eintreffen. Und das will ich jetzt eben im Zusammenhang mit diesem Jabez ganz bewusst nicht machen. Ich habe auch schon darüber gepredigt und wenn ihr diesen Teil vermisst, dann sollt ihr wissen, ich will gar nicht jetzt darauf eingehen, sondern ich will jetzt nur darauf eingehen, dass zu diesem Gebet des Jabez vorbehaltlos gesagt wird und Gott ließ kommen, worum er bat. Deshalb möchten wir uns mit dieser Bitte, was Jabez gebeten hat, besonders beschäftigen und vielleicht sehen, warum Gott das ihm erfüllte. Letztes Mal beschäftigen wir uns mit dieser Bitte, Herr, segne mich. Die erste Bitte, Herr, segne mich. Wir sind uns bewusst, dass wir vom Neuen Testament her sagen können, wir sind immer gesegnet als Christen. Denn der Segen Gottes ist Christus selbst. Einen größeren Segen gibt es nicht. Paulus schreibt in Ephesern, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Es gibt keinen größeren Segen, und wenn ich Gott darum bitte, dass er mich segnet, dann bitte ich ihn nicht darum, dass er mich noch mehr segnet, als ich schon gesegnet bin in Christus, weil einen größeren Segen gibt es nicht. Aber ich bitte ihn darum, dass er mich segnet, das heißt, dass er mir Dinge zukommen lässt, die nicht in meinen Möglichkeiten stehen. Wenn ich jemandem den Segen Gottes wünsche und ich das nicht einfach so als Floskel daher sage, dann meine ich eigentlich damit, ich wünsche, dass Gott an dir Gutes tut. Dinge tut, die nicht aus dir kommen können, die von Gott her gewirkt sein müssen. Und das können wir nach wie vor auch im Neuen Testament bitten. Wir lesen auch im Neuen Testament vom Segnen und vom gesegnet werden. Und so können wir Gott bitten, Herr, segne mich. Seit ich mich mit Jabez beschäftige, bete ich fast jeden Tag, Herr, segne mich. Segne meine Frau, segne meine Kinder. Ich habe auch früher immer für die Kinder und für die Frau gebetet. Und segne unsere Gemeinde. Ganz bewusst, im Wissen darum, wir sind alle von Gottes Segen abhängig und wir können nicht einfach wissen, was für uns gut ist, aber Gott weiß das. Und dann sagt er, erweitere mein Gebiet. Man könnte das vielleicht so verstehen, Herr, bitte gib mir mehr Gelegenheiten, um Menschen zu deiner Ehre zu erreichen. Mach mich darin wirksamer als je zuvor. Es ist ein Wunsch von mir, mehr für dich zu tun. Oder als Gemeinde könnte das sein, Herr, erweitere unser Gebiet, könnte heißen, Herr, mach uns zum Licht in dieser Stadt. Schenk, dass sich unsere Vision erfüllt, dass wir mit Menschen wachsen, die durch Begegnungen mit uns zu Jesus finden. Erweitere unser Gebiet. Nicht zu unserem Ruhm, zu deiner Ehre, damit dein Auftrag zur Erfüllung kommt. Herr, segne mich und erweitere mein Gebiet. Das sind die beiden ersten Bitten, die wir letztes Mal miteinander genau betrachtet haben. Und die dritte ist, er bittet, und da wollen wir jetzt etwas mehr Zeit verwenden, steh mir bei. Als dritte Bitte möchte Jabez, dass wir, so wie es die Lutherbibel übersetzt, die Hand Gottes mit ihm ist. Mit anderen Worten, bittet er Gott um seinen Beistand. Gott soll ihm in jeder Situation beistehen. Er will damit sagen, so nehme ich mal an, bei allem, was wir tun oder was ich tue, möchte ich, dass du mit mir bist, dass du mir nahe bist, dass du mir beistehst. Ich möchte mich ganz auf dich verlassen in jeder Situation. Ich möchte, dass du bei jeder Situation die Übersicht hast. Wollen wir das in unserem Leben? Wollen wir Gott in jeder Situation in unserem Leben mit dabei haben? Bei allem, was wir tun, bei allem, was wir sprechen? Oder möchten wir Gottes Beistand nur dann, wenn wir denken, dass wir ihn nötig hätten und gut gebrauchen könnten? Wenn wir das denken. Sonst möchten wir lieber allein und unbeobachtet sein. Ist das vielleicht nicht auch so manchmal bei uns? Herr, bei diesem Geschäft, das ich jetzt gerade mache, bei dem, was ich jetzt gerade verkaufe, bitte mach schnell die Augen zu. Nachher kannst du mir wieder beistehen. Aber bitte hier, schau schnell weg, sagen wir nie. Jabez war sich offenbar bewusst, dass er sein Leben allein nicht bewältigen kann. Er schafft es nicht ohne die Hilfe und den Beistand Gottes. Er wusste darum, was Jesus hunderte von Jahren uns später sagt und uns überliefert wurde, wie sein Jünger sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Offenbar wusste Jabez das schon hunderte von Jahren früher. Ohne Gott bin ich hilflos. Ich brauche seinen Beistand. Ich kann nichts tun, das bedeutungsvoll ist, das Kraft hat, wenn ich es aus meiner eigenen Kraft mit meinen eigenen Fähigkeiten bewältigen will. Ich brauche Gottes Beistand. Ohne mich, sagt schon Jesus, könnt ihr nichts tun. Gott will uns helfen und will einem jeden von uns beistehen, wenn wir das nur wollen. Im Buch der Chroniker steht ein sehr nettes Wort, ein interessantes Wort in dem Zusammenhang. Da wird gesagt, der Herr, der Gott Israels, behält die ganze Erde im Auge, er überblickt die ganze Erde, auch heute Morgen hier am Helvetiaplatz, damit er denen beistehen kann, die ihm mit ungeteiltem Herz vertrauen. Wunderbare Sache. Gott schaut über die ganze Welt und er sucht Menschen, die ihm ungeteilt ihr Vertrauen schenken, damit er ihnen beistehen kann. Auch heute Morgen. Gott schaut unsere Herzen und unsere Gesinnung an, weil er uns beistehen möchte. Denen, die ihm ungeteilt dienen wollen und ihr Vertrauen schenken. Gott will das. Wenn wir ihn um bitten, dass er uns beisteht, so bitten wir um etwas, das er gerne tun möchte. Wo es schon heißt, dass das sein Wunsch ist. Aber schließlich ist das auch bei Gott in der Beziehung Gottes zu uns Menschen, ist das genauso wie in der Beziehung zwischen Menschen untereinander. Helfen kann man nur Menschen, die sich helfen lassen wollen. Das ist eine ernüchternde Erfahrung von vielen Menschen, die in sozialen Arbeiten tätig sind. Helfen kann man nur Menschen, die sich helfen lassen wollen, weil wir so eigensinnige Geschöpfe sind. Viele Menschen schreien nach Hilfe, aber sie lassen sich nicht wirklich helfen. Sie meinen schlussendlich doch besser selber zu wissen, wie ihnen geholfen werden sollte. Sie widersetzen sich der Hilfe, obgleich sie laut nach Hilfe schreien. Ein ganz interessantes Phänomen, zu was wir fähig sind. Wir wollen Hilfe genauso, wie wir sie uns vorstellen. Nicht so, wie sie uns helfen würde. Und so rennen Menschen von Ort zu Ort und schreien um Hilfe. Sie bringen ganze Heerscharen von Menschen in Bewegung, die sich bemühen, aber schlussendlich wollen sie sich eigentlich gar nicht wirklich helfen lassen. Zumindest nicht so, wie sie es bräuchten. Weil manchmal ein Weg ganz beschwerlich ist, der zu einem Loch herausführt. Wir möchten immer den einfacheren Weg. Wenn wir Gott bitten, steh uns bei, so bitten wir, dass er uns in der Art beisteht, wie er es für nötig findet. Vielleicht genau in diese Richtung, was wir gehört haben. Wenn wir den Heiligen Geist in unser Leben hineinbitten, dass er wirkt, dann wird er wirken, wie er will und wie er es für richtig findet. Und wenn wir möchten, dass Gott uns beisteht, dann wird er uns beistehen, wie er das richtig findet für mich und nicht, wie ich das gut finden würde, was er zu tun hat. Wir können Gott um Beistand bitten, ohne wirklich den Beistand zu wollen. Das ist nichts anderes als schlussendlich Überheblichkeit. Wer sich so verhält, sagt im Grunde genommen, ich bitte zwar um Beistand, aber eigentlich brauche ich dich ja gar nicht. Ich schaffe es allein. Und dann erreichen wir genau das Gegenteil. Nicht den Beistand Gottes, sondern den Widerstand. Gott widersetzt sich den Überheblichen. Aber denen, die gering von sich denken, wendet er seine Liebe zu. Gott widersetzt sich dem Hoffärtigen. Wenn ich meine, mit Stolz und Arroganz Gott zu begegnen und zu sagen, steh mir bei, aber weiß im Grunde genommen, schaffe ich es eh allein. Ich sage das jetzt einfach, es tönt gut und ist fromm. Gott wird sich dir widersetzen. Du wirst nicht seinen Beistand erleben. Wie war das nun noch? Der Herr behält die ganze Erde im Auge, damit er denen beistehen kann, die mit ungeteiltem Herzen ihm vertrauen. Nicht denen, die sich einen Namen machen wollen. Nicht denen, die auf ihre eigene Kraft setzen. Sondern denen, die voll und ganz dem Herrn vertrauen werden. Wenn wir das nicht tun, so erreichen wir das Gegenteil, nämlich den Widerstand Gottes. Er wird das nicht zulassen, dass unser Hochmut zur Ehre kommt. Denen, die gering von sich denken, wendet er seine Liebe zu. Jabez bat Gott um Beistand und er meinte das auch so. Und dieser Beistand kann sich auch ganz unterschiedlich zum Ausdruck kommen. Gott kann uns aus menschlicher Sicht ganz übernatürlich beistehen. Das finden wir mehrfach in der Bibel. Wie beispielsweise bei den Männern, die drei Männer, die von Nebukadnezar in den Feuerofen geworfen wurden. Diese drei Männer hätten einen Götze anbeten sollen. Und dann sagen sie zu Nebukadnezar, und das war ein ganz mächtiger König, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt uns erlaubt hätten, die Stimme zu erheben. Es war ganz ein mächtiger Mann. Und sie sagen, wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Du hast keine Chance. Wenn Gott will, dann wird er uns beistehen, wird uns erretten. Und wenn er es nicht tun will, wenn Gott uns in diesem Ofen verbrennen lässt, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Einzig, was wir anbeten, ist unseren Gott. Ob er uns in dem Feuerofen sterben lässt oder nicht. Dann gehen die drei Männer in den Feuerofen und der wurde so geheizt, weil Nebukadnezar so Schiss hatte, dass das nicht klappt. Dass die den eingefeuert haben, dass der so eine Hitze hatte, dass die Leute, die diese Männer die Treppe hochführten, um in den Ofen zu gehen, gestorben sind. Die waren nicht mal im Ofen drin, die waren schon tot, weil der so heiß war. Jetzt gehen die in den Ofen hinein und jetzt guckt Nebukadnezar in den Ofen. Offenbar war das irgendwie ein Fenster da. Und jetzt sagt er, aber ich sehe doch vier im Feuer umhergehen, rief der König. Sie sind frei von Fesseln und die Flammen können ihnen nichts anhaben. Der vierte sieht aus wie ein Engel. Drei haben sie reingeworfen, Nebukadnezar sieht vier. Und jetzt brennen die nicht einmal. Die verbrennen nicht, die schreien nicht, die bewegen sich im Feuer, wie wenn da kein Feuer wäre. Gott ist ihnen beigestanden. Nebukadnezar hat sich dann mal kurzfristig gebeugt vor diesem mächtigen Gott. Hier hat Gott ganz deutlich eingegriffen. Es gibt noch ganz, ganz viele Beispiele in der Bibel, aber auch Beispiele, die wir heute erleben können. Ich möchte zwei Begebenheiten erzählen. Ein Pfarrer, Büchsel hieß der, hat in seinen Lebenserinnerungen geschrieben, dass zwei Männer sich vorgenommen hatten, ihn beim Spaziergang im Tiergarten, also so einem Tierpark, zu überfallen. Er war gewohnt, immer zur gleichen Zeit dort vorbei zu laufen, täglich. Und sie versteckten sich hinter einem Busch und als sie ihn erblickten, überfielen sie ihn nicht. Hatten sie den Mumm verloren. Er hat von diesem absolut keine Ahnung gehabt. Diese Männer sind weg, unverrichteter Dinge. Büchsel ist nach Hause, keine Ahnung von überhaupt vom Vorhaben gehabt. Und nach einigen Tagen bekamen die Männer ein schlechtes Gewissen und hatten den Eindruck, sie müssten jetzt doch Büchsel da ihr Vorhaben bekennen. Und sie gingen zu ihm und erzählten ihm, was sie vorhatten. Sie hätten ihn eigentlich überfallen wollen. Und dann sagt Büchsel, ja, Aber warum haben sie denn das nicht gemacht? Ich war ja da und warum haben sie mich nicht überfallen? Dann sagen die Männer, ja, sie waren in Begleitung von zwei Männern. Dann sagt Büchsel, nein, ich war ganz allein da. Bin ganz allein durch den Tiergarten spaziert. Die Männer sagten, nein, zwei Männer hatten sie begleitet. Gott ist ihm beigestanden. Er hat nichts gemerkt. Oder ein anderer Pfarrer, ein Erweckungsprediger, der ziemlich deutlich über Bekehrung sprach, die Notwendigkeit der Bekehrung. Da fühlten sich drei Männer angesprochen, persönlich bloßgestellt, und sie beschlossen, ihm einen Denkzettel zu versetzen, mittels einer Tracht Prügel mit Stöcken. Und sie beschlossen, ihn im Dunkeln aufzulauern, taten das auch, stellten sich ihm entgegen, die Stöcke schon im Anschlag, doch sie blieben ruhig stehen, plötzlich ließen die Stöcke runter und gingen weg. Und dieser Pfarrer ging wieder nach Hause, und später kamen sie dann zu ihm und dachten, sie müssten sich entschuldigen. Sie blabberten irgendwas von Entschuldigung daher. Und er fragte sie dann, ja, hat dann das zur Kenntnis genommen, und dann fragten sie ihn, was war das für ein Licht gewesen? Dann sagt dieser Pfarrer, was für ein Licht? Es war kein Licht gewesen, es war dunkel. Und sie sagten, nein, es war ein Licht. Von ihren Schultern her sahen wir ein Licht. Dann bekamen wir Angst und sind gegangen. Gott ist ihm beigestanden. Gott steht uns bei. Manchmal merken wir das nicht, und nicht immer kommen die Leute zurück. Gott steht uns bei, wenn wir das nur wollen und ihn bitten. Wir leben das auch bei Kindern. Wir reden auch von dem Schutz Gottes. Gott steht uns bei. Nicht immer kommen die Leute zurück, leider nicht. Aber ich denke, das ist bis heute so. Gott steht uns bei, und manchmal sehen andere Menschen Dinge, die wir gar nicht sehen und nicht sehen müssen, weil Gott uns beisteht. Aber er beschützt uns. Und nun die vierte Bitte, letzten Teil, dass mich kein Übel bekümmere. Oder man könnte auch sagen, halte das Böse von mir fern. Und was ist denn das Böse? Das Böse ist alles, was mich von der Beziehung Gottes trennen will. Das ist die Absicht des Bösen schlechthin, mich von der Beziehung zu Gott zu trennen. Dann hat er nämlich meinen Lebensnerv abgeschnitten. Und Petrus sieht diese Gefahr auch, er sagt, seid wachsam und nüchtern, euer Feind, der Teufel, schleicht um die Herde wie ein hungriger Löwe, er wartet nur darauf, dass er jemand von euch verschlingen kann. Das ist ein interessantes Bild, wir sind die Herde, und ein Teufel schleicht hier rum und sucht, wen er schnappen kann und verschlingen kann. Wen er wegzerren kann von dieser Herde. Und nun meinen wir müssten in den Versuchungen bestehen können, das ist auch ganz richtig. Aber warum sollen wir Gott nicht einfach darum bitten, dass er Versuchungen von uns fernhält? Das ist doch noch besser. Also nicht nur Gott bitten, Herr, hilf mir, dass ich in der Versuchung bestehen kann, sondern Gott darum schlicht und ergreifend bitten, dass ich gar nicht in diese Versuchung hineingerate. Warum sollen wir das nicht bitten? Bewahre mich vor dem Übel. Schließlich lehrt uns auch Jesus so beten im Unser Vater. Da heißt es doch, lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern erlöse uns von dem Bösen. Lass uns nicht in Versuchung geraten. Und das heißt nicht, wenn wir in Versuchung sind, helf uns heraus, sondern lass es gar nicht zu, dass wir in Versuchung geraten. So stark, wie wir dann meinen, dass wir seien in der Versuchung, sind wir oft nicht. Oder wie es eine andere Übersetzung übersetzt, diese Bitte des Unseres Vaters, lass uns nicht in die Gefahr kommen, dir untreu zu werden, sondern rette uns aus der Gewalt des Bösen. Also Gott zu bitten, schon bevor wir überhaupt in dieses Spannungsfeld der Versuchung geraten, schon ihn zu bitten, dass wir gar nicht hineingeraten. Warum denn nicht? Wäre doch super. Ich finde das toll. Ich brauche nicht unbedingt eine Versuchung, um dann da Dauerstress zu haben. Jeden Tag 20 Versuchungen, da bin ich im Dauerstress. Was ist denn das für ein Glaube, wenn ich nur von Versuchung zu Versuchung eile? Die Bibel sagt, widersteht dem Teufel, und was passiert dann? Dann flieht er. Wenn ich ihm nicht widerstehe, dann nistet er sich ein. Dann hat er eine gute Kundschaft. So einen, der immer auf ihn hört, der sich in Schrecken versetzen lässt, ist doch super. Aber wenn ich widerstehe, flieht er. So lehrt uns Jesus dafür zu beten, dass wir vor Versuchungen bewahrt werden. Also dass wir gar nicht erst hineinkommen. Und das Prinzip, die Versuchung nicht an sich heranzulassen, gilt auch für unser ganz praktisches Leben. So verhielt ich mich, als ich aufgehört hatte zu rauchen. Als junger, ich war noch, ja, Bub vielleicht, Knabe, war ich ein starker Raucher. Ich habe sehr früh begonnen zu rauchen als Kind mit, weiß nicht, 12, 13. Ich habe sehr stark geraucht. Und als ich aufhörte, wir hatten immer unsere Raucherplätze, vor der Schule, nach der Schule, während der Schule, bevor ich nach Hause ging, überall, ich hatte überall einen Raucherplatz und ich wusste immer, wo ich die Zigaretten zu verstecken hatte. Im Lift hatte es so bei uns im Haus zu Hause hatte es so einen Lift, und dann, dass die Eltern das nicht merkten, dass meine Mutter nie Zigaretten bei mir fand. Ich weiß nicht, ob meine Mutter da ist, ne? Ist glaube ich nicht da. Hat so einen Lichtschacht gehabt, und dann habe ich immer das Zigarettenpäckchen da auf dem Lichtschacht hochgelegt. Das hat dann niemand gesehen. Wenn ich wieder aus dem Haus bin, dann habe ich es wieder runtergenommen, hatte ich ihm die Zigaretten dabei. Oder ich bin im 5. Stock mit dem Lift, mit einem Freund, und dann haben wir dort geraucht. Und jetzt wollte ich aufhören zu rauchen. Und das habe ich gemacht. Ich habe all diese Plätze, wo ich früher geraucht hatte, gemieden. Wo sich meine Freunde versammelten, wo man vor der Schule, nach der Schule, in der Pause, in der 10 Uhr Pause, hatten wir auch einen Platz, wo man rauchte. Ich ging nicht mehr hin. Warum? Weil die Versuchung für mich viel zu groß war. Es hätte nicht einen Tag gebraucht, dass ich wieder geraucht hätte, wäre ich dorthin gegangen. Meine Stärke war nicht, dass ich das aushalten konnte, sondern die Stärke bestand darin, dass ich wusste, dass ich ausweichen musste. Heute kann man neben mir rauchen. Das ist kein Problem. Es hat Jahre gedauert, bis das möglich war, dass mich das nicht mehr reißt, selber zu rauchen. Heute stößt mich das ab. Aber in dieser ersten Phase, wenn ich das machen wollte, musste ich mich von dem fernhalten. Das heißt, Versuchung ist nicht ein Spiel für Christen. Wir sollen nicht mit der Versuchung spielen. Die Frage des Christen ist nicht, wie nahe kann ich an den Abgrund mich stellen, bevor ich falle. Sondern die Frage des Christen ist, wie weit weg kann ich von diesem Abgrund? Wir neigen dazu, mit dem Feuer zu spielen. Ein Gutsherr sucht ja einen neuen Kutscher. Drei haben sich gemeldet, dann fragt er, wenn sie an einem Graben vorbeifahren, wie nahe können sie vorbeifahren? Der erste sagt 10 Zentimeter. Nein, 20, der erste. Der zweite sagt, weil er den anderen überbieten wollte, weil er die Stelle wollte, 10 Zentimeter. Und der dritte sagt, oh mein Gott, so weit wie möglich weg. Sagt er, gut sei, dich nehme ich. Es könnte ein gewaltiger Sprung nach vorne sein, wenn wir unsere Aufmerksamkeit mehr darauf richten, Anfechtungen zu vermeiden, als sie zu überwinden. Wenn ich sie vermeide, muss ich sie nicht überwinden. Und die, die ohnehin an mich herankommen, die kommen ohnehin, dort kann ich mich immer noch bewähren, im Überwinden. Aber wenn ich mit dem Feuer spiele, dann wird es schwierig. Herr, wenn die Versuchungen kommen, bewahre mich davor, jene Fehler zu machen, zu denen ich am ehesten neige. Ich bekenne, dass die Dinge, die mir als notwendig, klug und dienlich erscheinen, oft nichts als eine nette Verpackung für Sünde sind. Ich wiederhole das nochmals. Ich bekenne, dass die Dinge, die mir als notwendig, klug und dienlich erscheinen, oft nichts als eine nette Verpackung für meine Sünde sind. Zum Beispiel, wenn ich zwielichtige Filme schaue, kann das sein, dass ich mir sage, ja, ich muss ja wissen, was in der Welt läuft. Das kann gut sein, dass du das wissen musst. Aber vielleicht guckst du den Film, weil du ihn sehen willst. Aber es tönt halt besser, wenn ich sage, ich muss wissen, was in der Welt läuft. Und dann musst du das, was du dann an Bildern wieder in dich hineingenommen hast, musst du verarbeiten. Früher oder später. Ich sage nicht, dass wir gar keine Filme sehen sollen. Ich sage nur, dass wir uns Rechenschaft geben sollen, dass wir nicht Dinge praktisch vor uns rechtfertigen und im Grunde genommen, wenn wir ehrlich sind, wissen wir, es ist ein ganz schlichtes und einfaches Motiv dahinter. Ich habe Lust dazu. Das muss auch nicht unbedingt schlecht sein, wenn man zu etwas Lust hat. Ich muss nur fragen, ob das, zu was ich Lust habe, etwas Gutes ist oder nicht. Bitte halte das Böse von mir fern. Herr, bewahre mich vor dem Leid und dem Schmerz, die die Sünde mit sich bringt. Bitte umgib mich mit einer übernatürlichen Schranke gegen alle Gefahren, die mir verborgen sind oder jene, die ich aufgrund meiner Erfahrung eingehen könnte. Herr, bewahre mich davor. Mich hat der Herr auch schon von vielem bewahrt. Manchmal ist Gott sogar so gnädig, dass wenn ich etwas wünsche und ich weiß, es ist eigentlich nicht richtig, dass er mich trotzdem bewahrt. Er lässt es gar nicht so weit kommen, dass ich in Versuchung komme. Das habe ich auch schon erlebt. Das ist im Nachhinein sehr schön. Wenn man drin ist, dann möchte man ja das vielleicht. Dann empfindet man das dann nicht so schön. Herr, beschütze mich. Jabez spricht ein ganz schlichtes Gebet, ein kurzes Gebet, eines der kürzesten in der Bibel. Und in diesem Gebet heißt es schlicht und ergreifend, und Gott hat ihm das erfüllt. Vielleicht finden Sie, was ich über das Gebet von Jabez bis jetzt gesagt habe, ein bisschen spitzfindig oder gar etwas weit hergeholt. Man könnte das tatsächlich hinterfragen. Es ist immer schwierig, ich weiß das, aus knappen Aussagen irgendetwas Großes aufzubauen. Mir ist das bewusst. Aber egal, wie Sie das beurteilen, was ich gesagt habe, eins ist offensichtlich. Jabez wollte mit diesem Gebet Gott sagen, dass er ein Leben führen will, das von Gott geleitet, begleitet und bestimmt ist. Das wollte er. Und das meinte er sogar ernst, nicht als fromme Floskel, weil er halt ein gottesfürchtiger Mann ist, also zum Volk Israel gehört, sondern weil ihm das wichtig war. Aus seiner persönlichen Situation vielleicht, habe ich schon letztes Mal gesagt, vielleicht war er auch von seiner Persönlichkeit her ein eher ein schwächlicher Mensch. Umso nötiger hatte er den Beistand Gottes, aber er wollte, dass sein Leben ganz und gar von Gott bestimmt wird, dass Gott viel Raum in seinem Leben bekommt. Und Gott erhörte sein Gebet. Jabez wurde zu einem der angesehensten Männer seiner Zeit, und Gott ließ eben kommen, worum er bat. Wer Gott ganz aufrichtig bittet, dass er in seinem Leben Raum gewinnt, der wird erleben, wie Gott das Gebet erhört. Denn Gott geht über die Erde und sieht, wer ihm mit ungeteiltem Herz vertraut, damit er ihm beistehen kann. Das wirst du erleben. Dies sind Bitten, die unser Vater gern hört und die er gern erhört. Wir können die kurze und schlichte Bitte des Jabez uns zu eigen machen und in unser tägliches Gebet aufnehmen. Und wenn wir das mit Überzeugung tun, nicht als Floskel, werden wir vielleicht staunen, was Gott macht. Seit ich mich mit Jabez beschäftige, mache ich das. Ich habe bis heute, seit ich letztes Mal gepredigt habe, habe ich bis heute die ersten beiden Bitten in mein Gebet aufgenommen. Am Morgen werde ich vermutlich die zweiten anderen dazunehmen. Vielleicht machen Sie das auch so. Übrigens, auf unserem Monatsblatt ist der Vers abgedruckt. Sie können sich auch ein Buchzeichen machen und in die Bibel hineinlegen. Es sind 4 schlichte, kurze Bitten. Wenn wir dir von Herzen Gott sagen, dann werden wir vielleicht staunen, was Gott in unserem Leben noch tut, in unserer Gemeinde. Ach, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest und deine Hand mit mir wäre und schafftest, dass mich kein Übel bekümmere. Das ist die Bitte des Jabez. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Ich bete mit uns. Ja, Vater, ich danke dir, dass wir in deinem Wort Jabez gefunden haben. Jabez, ein Mann, der besonders hervorgetreten ist in seiner Zeit. Ein Mann, der 4 schlichte Bitten vor dich brachte, die du erhört hast. Und du bist wirklich ein guter Gott. Du erhörst Gebet, das wissen wir. Und so wollen wir dich auch bitten, dass du uns segnest als Gemeinde. Dass du unser Gebiet mehrst. Dass wir wirklich Salz und Licht auch in dieser Stadt und in der Agglomeration sind. Dass wir deinen Beistand erleben, deine Hand mit uns ist. Und dass wir von keinem Übel bekümmert werden, dass die Versuchung vor uns Halt macht. Ja, führe uns nicht in Versuchung. Herr, und das möchten wir bitten auch für unser persönliches Leben. Und wir freuen uns zu sehen, dass auch über diesen, unseren Gebeten dann stehen darf und Gott ließ kommen, worum wir baten. Amen.